Hier ist die neue Episode des Teufelslappen-Podcast für euch. Wir sprechen heute mit dem selbsternannten Abenteuerathleten Sebastian Breuer und über seine Rennen, Filmprojekte und Abenteuer.
So, liebe Freunde des Teufelslappens, eine neue Folge in relativ kurzer Distanz zu unserer letzten Ausgabe mit Hannes Blaschke. Kurz vor dem Beginn des Giro, da werden wir sicher auch noch einen kleinen Blick drauf werfen, aber für mich eine besondere Herausforderung, nicht nur Sebastian von Freiberg, sondern unser Gast heißt leider auch noch Sebastian, was heißt leider, er heißt halt so, ja, deshalb erstmal herzlich willkommen, Sebastian Breuer.
Hallo und herzlich willkommen, ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, das Schöne ist, ihr habt beide eine sehr knackige Abkürzung für eure Namen. Das macht es mir aber nicht leichter, weil der eine nennt sich Seba und der andere nennt sich Sepp. So, das, ja, ihr müsst es stimmlich ein bisschen auseinanderhalten, ihr werdet es schon merken. Ja, weil unser Gast heute, Seba, da sind wir schon ein bisschen stolz drauf, ne? Das hat ja eine ganz besondere Geschichte.
Ja, definitiv. Also deshalb will ich auch viel weniger reden. Insofern lässt sich das wahrscheinlich gleich leicht auseinanderhalten. Ich bin total gespannt, weil ich finde ja ehrlich gesagt 800 Kilometer mit dem Rad zu fahren per se schon ziemlich pervers. Aber das Ganze dann auch noch auf unwegigem Gelände ist schon ziemlich krass. Und nicht nur das, also die ganzen anderen Geschichten abseits der Straßen, aber auch auf den Straßen, da sind wir jetzt sehr gespannt drauf. Also, und Europameister ist er auch noch. Also, mehr geht nicht.
Absolut, ja, im Moment ist wirklich, mehr geht nicht, kann ich wirklich so sagen, ja. Also, da ist im Moment keine Sekunde Platz mehr für irgendwas anderes.
Ja, bevor wir in dein aktuelles mediales Projekt einsteigen, Endless, ein Film, der gerade in ausgewählten, erlesenen Locations in wenigen großen Städten Deutschlands gezeigt wird, bring doch mal uns und uns alle, unsere Community, auf den Stand. Wo kommst du her? Was hast du gemacht? Also irgendwas mit Rennradfahren, ja, aber wir fangen schon mal an mit Kassel, Krefeld, Bensheim. Ja, das sind so die privaten Spielflächen in deinem Leben.
Genau, also ich bin in Kassel geboren im Jahr 1989, sprich ich bin jetzt inzwischen 33 Jahre alt und habe im Jahr 2005, 2006 rum mit dem Radsport angefangen, nachdem es für mich beim Eishockey nicht weiterging. Hab dann irgendwie ein, zwei Mal Triathlon ausprobiert, festgestellt, Schwimmen und Laufen ist nicht ganz so mein Ding und bin dann beim Radfahren hängen geblieben. Und ja, genau, bin dann, so wie ich glaube, jeder, wie jedes Kind in Deutschland irgendwie über Straßenrennen in die U23 Bundesliga gekommen und hab dann 2012 aufs Mountainbike gewechselt, also Mountainbike Marathon, und konnte da im Jahr 2021 Deutscher und Europameister werden. Und habe aber schon damals für mich recht früh festgestellt, dass so Bikepacking irgendwie schon ja eine große Liebe für mich irgendwie darstellt. Das heißt, im Training ganz gerne mal ausgebrochen, sehr zur Freude meines damaligen Trainers, der wahrscheinlich das eine oder andere graue Haar damit bekommen hat. Aber das war so meine Art, mich auch auf Wettkämpfe vorzubereiten und einfach mal ja abzuschalten. Genau, und weil ich halt ein wettkampforientierter Typ bin ich dann auch super schnell in dieser Kategorie Bikepacking-Rennen gelandet. Und das ist im Grunde genommen das, was ich aktuell mache, neben noch ein paar Gravel-Rennen. Das heißt, ich tanze eigentlich auf zwei Baustellen, also kürzere Gravel-Rennen von, ich sag mal, 4-5 Stunden, wie zum Beispiel die Weltmeisterschaft oder die World Series, aber halt auch lange Rennen wie Badlands, Atlas Mountain Race oder das Cross Andes in Chile. Das ist so die Kurzzusammenfassung von meiner Seite.
Ich finde das ja, also ich fahre ja vorwiegend Straße und hin und wieder auch mal dann Gravel, das ist ja auch so ein bisschen Trend geworden. Ich finde, es ist immer ungefähr so 1,5 Mal so anstrengend, auf umwegigem Gelände zu fahren. Und du hast ja dieses unglaubliche Rennen im Süden Spaniens gewonnen, ne? 800 Kilometer, muss man nochmal sagen, knapp, in 43 Stunden, ja. Ist unglaublich, wie kann man sich irgendwie überhaupt nicht vorstellen. Nimm uns da mal mit auf so eine Tour bitte, weil das ist wirklich für mich schwer zu verstehen.
Konnte ich vorher auch nicht so richtig. Also das war natürlich auch für mich ein bisschen der Reiz der Herausforderung, das einfach mal auszuprobieren. Also klar, man fährt mal im Training mal irgendwie 400 Kilometer und gerade während Corona ist es ja so ein bisschen aufgekommen, dass auch viele Radprofis das mal gemacht haben. Und dann kam halt damals Leg LeMorton von Education First um die Ecke und der hat die erste Badlands-Ausgabe gewonnen und hat da einen ganz coolen Film drüber gemacht. Ja, das hat mich halt direkt in den Bann gezogen und wie ich das damals geguckt habe, war natürlich auch für mich unvorstellbar, sowas selber mal zu machen, weil 750 Kilometer durch die Wüste in Spanien und das ist eine richtige Wüste. Da musste ich auch erstmal ein bisschen drüber nachdenken, wie das funktionieren kann, aber ich glaube, das ist einfach mal machen und das hat ganz gut funktioniert und ich muss sagen, ich bin da auch so ein bisschen bei hängen geblieben, habe meine große Passion da drin gefunden.
Wie lange hast du da geschlafen oder hast du da überhaupt geschlafen? Also
bei Badlands tatsächlich nicht. Das war halt auch alles für mich so ein bisschen neu. Das heißt, ich hatte auch bis dahin noch nie Erfahrung irgendwie gemacht mit draußen vor der Haustür schlafen. Also das heißt, ich kannte bis dahin nur irgendwie mein Bett. Und dann habe ich kurz vor Badlands auch entschieden, ich lasse meine kompletten Schlafutensilien wie den Schlafsack auch komplett daheim. Und versuch's einfach mal so, weil ich halt, wie gesagt, keine Erfahrung mit draußen schlafen hatte. Hat bei Badlands auch ganz gut funktioniert. Aber jetzt zum Beispiel beim Atlas Mountain Race in Chile, in Marokko, da musst du halt schon Schlafsachen mitnehmen, weil das ist dann nochmal eine deutliche, deutliche Ecke länger und härter.
Aber das heißt, du warst 43 Stunden wach.
43 Stunden, genau, da bin ich auch hängen.
Und bist dann auch noch Rad gefahren. Also ist es dann irgendwann, ist das dann eine Trance oder wie fühlt sich das an? Hast du da nicht Angst, auch irgendwann mal einfach umzukippen seitlich oder wie geht das?
Ich vermute mal, der Ralf kennt sich ein bisschen mit Training und mit Trainingsstats wahrscheinlich aus. Ich schmeiß einfach mal die Zahl des TSS in den Raum. Ich hatte am Ende ein TSS von 2.395, glaube ich.
Also wenn man in dreistelligen Zahlen unterwegs ist, ist alles über 200 schon relativ anstrengend, ja, und dann exponentiell einfach mal da rausgedonnert, ja.
Ja. Das war natürlich eine absolute Ausnahme, ein Ausnahmezustand. Das würde ich jetzt auch nicht regelmäßig machen wollen. Gerade so was den Schlafentzug natürlich angeht. Ich hatte da vorher gar keine Erfahrung mit, war noch nie so lange wach. Aber ich habe das für mich ganz gut hinbekommen und ich habe halt zu Hause bei meiner Frau halt auch vorher gesagt, oder ich musste das Versprechen abgeben, dass ich niemals irgendwas machen werde, was meine Gesundheit bzw. mein Leben am Ende vielleicht auch riskieren könnte, sprich Sekundenschlaf beispielsweise. Das heißt, für mich gibt es da eine ganz klare Grenze und an der war ich nicht dran. Und ich hätte im Notfall ja sogar noch die Zeit gehabt, eine Runde zu schlafen, weil mein Vorsprung am Ende war rund 2 Stunden groß im Ziel. Von da an, selbst ein Powernap wäre gar kein Thema gewesen, aber ich bin da mit einem ganz guten Rhythmus durchgefahren, habe immer auf meine Wattzahlen und auf meine Ernährung geachtet und dann hat das ganz gut funktioniert.
Aber nimm uns mal mit als Relation zu deiner Wattleistung, die du zum Beispiel bei Mountainbike-Rennen im Durchschnitt hast und dann bei so einer Distanz.
Also ich versuche halt bei solchen langen Rennen schon so um die 200, 220 Watt zu fahren. Also die 43 Stunden, natürlich hast du auch Momente, da fährst du ein bisschen langsamer, da hast du irgendwie nur 170 oder 160 Watt. Aber es gibt halt auch Momente, da hast du deutlich mehr. Also bei Badlands war das so, dass der letzte richtig krasse finale Anstieg am Ende des zweiten Tages, also als die Nacht angebrochen ist, sehr, sehr steil war, also so eine typische spanische Vuelta-Anstieg. Das heißt Panzerplatten auch berghoch, unfassbar steil. Da kommst du halt auch mit meinem Gewicht nicht unter 320 Watt irgendwie hoch und das musste ich fast 1,5 Stunden dann berghoch fahren, weil es ein sehr, sehr langer Anstieg war. Das hat mir auch nochmal richtig den Stecker am Ende gezogen, aber es war noch machbar, weil ich mich vorher gut verpflegt hatte. Aber klar, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Rennen fahre wie jetzt in Girona vergangenes Wochenende, was jetzt ein längeres Gravel-Rennen war von 360 Kilometern, was ich dummerweise aufgrund eines Sturzes zwar nicht beenden konnte, aber ich bin rund 8 oder 9 Stunden gefahren und hatte am Ende eine Normalized Power, ich glaube, von rund 280 Watt. Das sind so die Stats, die da gefahren werden.
Weil das ist für mich ja dann schon ein Unterschied, ob du in einer eher niedrigeren Intensität fährst und dann würde ich auch eher denken, kommst du schon irgendwann in so eine Trance-ähnliche Situation oder ob du Peaks hast, die ja im Zweifel deinen Körper nochmal durchrütteln. Ne? Also wenn du sagst, okay, da war jetzt dieser lange letzte Anstieg, der dich nochmal ja doch eher in eine Grenzbelastung reingebracht hat, hast du danach dann das Gefühl gehabt, dass du dann wieder wacher warst, als du dann mal oben warst?
Tatsächlich ja, also du hast natürlich immer mal wieder solche Peaks, also auch zum Beispiel am Anfang des Rennens, wenn das Rennen losgeht, ist es extrem schnell, viele Leute gehen auch das sowas zu schnell an, und ich hatte das Problem, dass meine Schaltung sich irgendwie kurz nach dem Start ja ein bisschen verstellt hat und ich den letzten, ja den höchsten Gang im Grunde genommen nicht schalten konnte an meiner Elffachschaltung oder an einem 1x11-Schaltung, und du hast ganz, ganz viele von diesen kurzen, knackigen Anstiegen, die auch mal schnell 25% haben. Und wenn du dann nur einen dicken Gang hast, dann musst du halt auch richtig drüber drücken und dann geht's halt auch mal über die 500 Watt oder weit über die 500 Watt drüber hinaus für einen kurzen Zeitraum. Aber bei solchen Rennen musst du versuchen, so effizient wie möglich zu arbeiten. Das heißt, vermeide solche Peaks, weil alles, was du halt an Körnern rausschießt, das kannst du irgendwann gar nicht mehr über Nahrung aufnehmen. Und das ist im Grunde genommen jedes Mal, ja, verschießt du halt deine Kohlenhydrate im Grunde genommen.
Das Thema Verpflegung ist ja eh auch interessant bei sowas. Wie bist du das angegangen oder was hattest du dann dabei oder konnte man sich unterwegs nochmal irgendwo Nachschub verpflegen?
Du bereitest so ein Rennen ja vor, das heißt, du hast die Route und dann suchst du dir vorher schon in den mühseligster Kleinstarbeit auch raus, wo du lang fährst und wo vielleicht mal eine Tankstelle ist, wo eine größere Stadt ist, wo du Resupply betreiben kannst. Und ich wusste so ungefähr, dass es halt mitten im Rennen einen 250 Kilometer langen Abschnitt durch die Wüste gibt, wo halt einfach gar nichts ist, auch keine Wasserquelle. Das heißt, ich muss vorher gut mich verpflegen, meine Taschen auch ein bisschen voller packen. Ich hatte auf dem Rucksack auch eine Trinkblase von gut 3 Litern plus noch die 2 Flaschen am Rahmen und eine unten drunter. Und dann kannst du das eigentlich ganz gut planen. Und in Europa ist es ja so, dass die meisten Tankstellen sowas wie Cola, Snickers und Co. haben, wo du halt deinen ganzen Zucker rausziehen kannst. Also was man halt sagen muss, du gehst da nicht auf eine Gourmet-Reise. Ich selber esse sehr, sehr gerne. Ich bin ein großer Kaffeeliebhaber. Aber das sind alles so Sachen, die musst du bei so einem Rennen über Bord werfen, weil da geht es halt nur darum, um effizient zu leben und das reinzuhauen, was du brauchst. Und das ist im Grunde genommen am Ende Zucker. Und da bieten sich Cola und Snickers doch sehr, sehr gut an. Und unterm Strich waren es am Ende, glaube ich, 105 Euro, die ich nur für Colas und Snickers in den 43 Stunden ausgegeben habe.
Sehr schön. Und als Gourmet nimmst du irgendwas mit, um das mal zu brechen? Weil es ist ja dann zum Brechen süß nur noch.
Genau. Also es ist tatsächlich bei mir so, dass ich nach rund 24 Stunden mich immer schwer damit tue, dann noch irgendwas Süßes zu essen und mich da echt quälen muss. Ich habe den Vorteil, dass ich normalerweise Produkte nutze, die sehr neutral sind, also mit so ein bisschen Kokoswasser auch angereichert. Das heißt, die schmecken nicht so extrem süß. Aber was ein ganz guter Trick ist, sind gesalzene Nüsse. Das ist halt einfach eine super coole Abwechslung, mal mittendrin ein paar Nüsse zu essen. Und die haben ja auch nochmal ein paar Kohlenhydrate und auch gute Fette. Und ja, wenn du zum Beispiel mal irgendwo anhältst und dir auch vielleicht mal schnell irgendwie was Salziges holst, das ist immer eine ganz willkommene Ablösung. Und die ersten Tage nach dem Rennen kann ich auch nichts Süßes mehr sehen. Also da gibt es tatsächlich dann zu jeder Mahlzeit mal irgendwas Herzhaftes. Weil wenn ich da noch irgendwie was Süßes essen würde, dann dann wäre es nicht mehr so schön.
Sag mal, das mit den gesalzenen Erdnüssen, das mache ich auch, aber jeden Abend auf dem Sofa, ja, das ist eine andere Herangehensweise.
Da esse ich die auch. Ja, was, wo ich zum Beispiel ein riesengroßer Fan von bin, sind geröstete Macadamia, sowas in der Richtung. Also Cashewkerne sind super, Mandeln beispielsweise, die gehen auch immer ganz gut. Das sind solche Sachen, die verträgt man da oder die vertrage ich dann ganz gut.
Aber du hast auch, als am Start hast du dann auch ein Packen Gels oder weiß ich nicht was schon, also
ja, ja.
Relativ viel noch dabei dann auch, oder?
Ja, ja, absolut. Das ist dann wie letztendlich auch in einem normalen Rennen, gerade weil es am Anfang auch schnell losgeht, dann musst du halt auch mal ein bisschen mehr noch essen. Und weil es auch schnell gehen muss, verpflegst du dich dann meistens noch über Gels. Ein paar Riegel zur Abwechslung für den Magen ist ganz cool. Ich habe natürlich auch meine ganzen Kohlenhydrate in den Getränken. Das heißt, ich versuche so pro Stunde um die 110 Gramm Kohlenhydrate aufzunehmen. Das sind so die Werte, die man halt irgendwie, also ich kann zum Beispiel ungefähr 3 Gels pro Stunde und ein Gel hat 42 Gramm Kohlenhydrate. Das heißt, ich komme sogar noch ein Stück drüber. Aber das ist das, was ich eigentlich zu mir nehme dann.
Und wie ist das Gefühl, wenn man dann 43 Stunden am Stück Rad gefahren ist und dann dort ankommt und das Rennen gewinnt? Nimmt man das überhaupt wahr? Freut man sich oder legt man sich dann einfach hin und schläft erstmal? Oder was geht da in einem vor?
Du nimmst gar nichts. Also du bist absolut emotionslos. Also ich glaube, ich war in meinem Leben noch nie so emotionsleer, obwohl Badlands für mich eigentlich ein riesengroßes Highlight des Jahres war und ich letztendlich 365 Tage lang darauf hintrainiert hatte und mir es immer wieder ausgemalt habe im Training, auch mental. Aber wenn der Moment kommt, dann bist du einfach erstmal so müde und so kaputt, dass du dann einfach nur noch schlafen willst. Und zum anderen fühlst du gar nichts, also keine Emotionen, keine Gänsehaut, nichts. Du gehst, in meinem Fall war das so, ich habe dann mich kurz in der Hotellobby hingesetzt nach dem Zielanlauf, bin dort direkt eingeschlafen, bin danach ins Zimmer abgeduscht, habe mich ins Bett gelegt und am nächsten Morgen wach geworden. Und selbst dann hat das nochmal irgendwie anderthalb Tage, glaube ich, gedauert, bis ich dann irgendwann mal alleine war, habe ein bisschen Musik im Auto gehört, auf dem Weg nochmal zurück in dieses Bergdorf. Und dann auf einmal kam das. Also das war halt wirklich so wie von hinten, wie so eine Welle, die ja über einen rübergekommen ist. Und das war der Moment, wo es dann komplette Emotionen aus mir rausgekommen sind und die ganze Last irgendwie auch abgefallen ist und ich das genießen konnte. Und ich war dann irgendwann 2 Wochen später wieder das erste Mal wieder, glaube ich, auf dem Fahrrad oder sogar eine Woche später locker eine Runde trainieren gegangen und dann selbst da irgendwie ein bisschen Musik gehört und dann kommen diese Emotionen auch wieder. Und ich habe das beispielsweise bis heute noch, wenn ich diesen Film sehe, den wir im Anschluss gemacht haben an Badlands. Ich verbinde mit diesem Rennen sehr, sehr viele Emotionen und das kommt dann immer wieder. Also das ist, glaube ich, auch für mich eine Erfahrung gewesen, die ich glaube, die da werde ich wahrscheinlich ein Leben lang dran noch zurückdenken.
Das Spannende daran ist ja, du bist ja als Rookie dahin gekommen, ja, und dann unverschämterweise auch noch direkt zu gewinnen, ist ja ein sehr großer Step. Hattest du vorher qua deines Berufes den Vorteil, dass du sehr viel Informationen von deinen Klientel, von deinen Klienten mitnehmen konntest? Also du bist ja Liaison Manager bei Schwalbe und mit den Menschen vertraut, die solche Sachen machen. Oder alles selbst angeeignet, Selbststudium und in mühseliger Kleinarbeit zusammengesucht?
Teils, teils. Also es ist so, dass ich nicht ganz der Super-Rookie war. Also ich bin Badlands davor das Jahr schon mal an oder ich habe es angefangen. Bin damals aufgrund eines Bienenstiches und ich bin da hochgradig allergisch drauf, musste ich das Rennen leider gut 250 Kilometern schon quittieren. Habe mich dann zwischenzeitlich mal ganz kurz am Transcontinental-Rennen probiert, was ein etwas anderes Rennformat ist, aber so ein paar Informationen über mich und wie verhalte ich mich und so ein paar Skills hatte ich dann schon, aber ich würde von mir bis heute noch sagen, dass mir da noch im Vergleich zu anderen Leuten sicherlich noch sehr, sehr viel Erfahrung fehlen. Und dann natürlich so von technischer Seite, was auch die Athleten bei Schwalbe betrifft, natürlich ist es für mich natürlich auch super, dass ich da meine Erfahrung vom Job mit einbringen kann. Das heißt, in Bezug auf die richtige Reifenwahl, den richtigen Reifenluftdruck, weil du startest ja beispielsweise morgens, da ist es noch recht frisch, dann fährst du irgendwie durch die Wüste, da sind es 45 Grad, mit anderen Worten, die Luft im Reifen dehnt sich aus. Wie verhält sich das? Welche Reifenbreite fahre ich? Und das sind natürlich alles Informationen, die mir da auch extrem weiterhelfen und wo ich mich dann natürlich vorher auch ordentlich reingekniet habe, da ein gutes Setup an den Start zu kriegen.
Erzähl doch mal, also das würde mich jetzt auch interessieren, also Reifenbreite, welchen Druck und so, wahrscheinlich tubeless alles, nehme ich mal an.
Genau, ja, also ich fahre eigentlich seit Jahren nur tubeless. Jetzt in dem Fall bin ich einen von unseren Gravel-Reifen gefahren, also den G1 RS. Das ist eigentlich so der schnellste Reifen, den wir im Portfolio haben, mit 45 Millimetern, das heißt auch schon eine recht breite Variante, einfach aus dem Grund, weil der natürlich noch mal ein bisschen mehr Komfort bietet und ich mit dem Luftdruck noch mal einen Ticken weiter runter kann. Ich verwende ein bisschen mehr Dock Blue, also letztendlich die Milch, die im Reifen drin ist, das Sealand. Einfach, weil du weißt, 800 Kilometer auf Gravel, da kann halt das ein oder andere Mal passieren, gerade in Spanien mit Dornen etc., weil es halt auch viel trockene Abschnitte hat. Und der Luftdruck, ich müsste es jetzt genau in meinem Buch nachgucken, was ich genau gefahren bin, aber ich vermute mal irgendwas um 2,6 Bar rum. Mhm. Das wird so der Luftdruck gewesen sein.
Lass uns an der Stelle, weil du ja Experte bist, einen ganz kleinen Exkurs machen zu den variablen Luftdrucksystemen, die rund um Paris-Roubaix auf den Markt und nicht nur auf den Markt, vor allen Dingen ins Rennen gebracht wurden. Ist das aus deiner Sicht die Zukunft und wirklich dann auch tauglich für viele und sogar vielleicht massentauglich?
Schwierig zu sagen. Also ich weiß nicht, wo so ein Preispunkt von so einem System liegt.
6.000, also im Moment natürlich. Ne? Ja.
Dann vermute ich, wird es wahrscheinlich eher schwierig. Wobei auch da werden sich sicherlich irgendwann Leute finden, die bereit sind, das zu zahlen. Und so wie das immer mit Neuerungen ist, irgendwann werden sie auch ein bisschen günstiger. Aber ich glaube, dass bevor wir diesen Step machen, dass wir den Leuten, glaube ich, nochmal eher dieses Tubeless nochmal ein bisschen näher bringen müssen und sollten. Einfach weil immer noch eine recht große, ich sag mal, man ist sich noch nicht so hundertprozentig sicher mit Tubeless in Bezug auf Vertrauen. Die Leute haben immer Angst, dass wenn irgendwas ist, die Milch explodiert und man komplett von oben bis unten in Milch gebadet wird oder man irgendwie die Reifen nicht drauf bekommt. Als Beispiel, ich habe kurz vor unserer Aufnahme nochmal schnell ein paar Reifen umziehen müssen. Das hat mich jetzt am Ende unter 10 Minuten für einen Satz Laufräder gekostet. Klar, ich bin natürlich auch geübt da drin. Ich kenne die Skills, aber das ist jetzt kein Hexenwerk. Und ich glaube, dass wir, bevor wir über diese Systeme reden, wir erstmal den Leuten das Tubeless-System nochmal ein bisschen näher bringen sollten, weil ich bin da absolut felsenfest von überzeugt. Fahre seit Jahren im Grunde genommen meine Ersatzschläuche fast nur noch durch die Gegend. Und nutze Tubeless eigentlich ausschließlich, oder ich nutze es ausschließlich, muss ich sagen, ja.
Und im absoluten Profibereich, also für die Top-Profis, die, das ist ja dann eine andere Nummer halt einfach, ne? Wenn du in der Lage bist, während des Rennens zwischen den Sektoren deinen Reifen wieder fester zu machen, ist natürlich schon ein extremer Vorteil.
Ja, du hast nur dann natürlich auf der anderen Seite das Problem, dass diese Systeme ohne Sealant auskommen müssen. Das heißt, du fährst einen Reifen, der tubeless montiert ist, und der hat ja seine Sicherheit im Grunde genommen durch die Milch im Reifen. Das heißt, wenn du irgendwie einen kleinen Cut oder sowas hättest, dass die Milch von innen abdichtet. Aber diese Systeme können halt nicht mit Milch umgehen, weil es würde halt einfach ganz klar verkleben. Und dann ist halt das Problem, dass du im Grunde genommen mit einem tubeless Setup durch die Gegend fährst und bei dem ersten kleinen Ding ist die Luft halt sofort weg. Und da kannst du dann noch so viel Luftdruck nachregulieren, wenn das Loch da ist und es nicht abgedichtet wird, dann hast du halt verloren. Und dementsprechend, glaube ich, muss da in der Richtung noch ein bisschen geguckt und optimiert werden. Ich denke aber, dass es erst die Anfänge sind, die wir da gerade sehen. Also das System ist ja schon seit 3 Jahren jetzt mittlerweile, glaube ich, so weit, dass es getestet wird. Aber jetzt das erste Mal dann, glaube ich, auf dem Rennen gefahren wurde bei Paris-Roubaix, wenn ich es richtig weiß. Also ich bin gespannt, was da kommen wird.
Es haben sich auch tatsächlich nachher nur sehr wenige dazu entschlossen, das wirklich zu tun, ne? Weil, wie du richtig sagst, wenn du dann einen Defekt hast, dann musst du das Rad wechseln, ja, und dann bist du sowieso nicht mehr mit dem System unterwegs und so. Also waren noch viele Unsicherheiten. Aber technische Innovationen sind ja immer auch ein Punkt. Für dich ja auch eine technische Veränderung von deinem Ursprung, also als Straßenfahrer, als Mountainbike-Fahrer dann zu Bikepacking-Touren. Was waren die größten Umstellungen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die größte Umstellung war, dass ich keinen Stress mehr in dem Sinne hatte. Also es ist halt deutlich stressfreier. Ich muss sagen, wenn ich so ein Rennen fahre, das hört sich erstmal nach einer extrem, oder es ist eine extreme Belastung. Für mich vom Kopf her allerdings absolute Entspannung, weil ich halt weiß, ich mache jetzt einfach irgendwie mein Handy auf Stummschaltung nach dem Motto. Ich habe die nächsten 2 Tage definitiv kein Meeting außer mit meinem Fahrrad. oder mit irgendwelchen wilden Tieren, die ich vielleicht unterwegs sehe. Das ist für mich so der Moment, wo ich halt aus dem Alltag rauskomme und absolut entspannen kann. Und das ist schon, sollte man nicht meinen, auch wenn es auch in dem Film so ein bisschen rüberkommt, als wenn es ein bisschen selbstzerstörerisch ist. Klar ist es nicht ganz ohne, aber so vom Kopf her ist es wirklich wie Urlaub für mich. Und ich genieße das sehr, was ich da mache.
Also gut, das mit dem Selbstzerstörerisch, das liegt ja an deiner kompetitiven Ader. Ja,
das ist völlig richtig.
Wie du ja auch schon mal erwähnt hast an der einen oder anderen Stelle. Ja.
Genau, das ist halt genau der Punkt. Also das, glaube ich, ist auch die Schönheit dieser Sportart, weil du halt einfach, du musstest ja nicht als Rennen fahren. Also ich habe für mich mit dem Thema Badlands abgeschlossen. Das heißt, ich werde das nie, oder man soll niemals nie sagen, aber ich werde dieses Rennen niemals wieder im Rennen fahren. Also im Rennmodus. Ich würde aber trotzdem ganz gerne mal wiederkommen und das im entspannten 4, 5, 6 Tage Bikepacking-Modus einfach machen, weil dann siehst du halt nochmal mehr, du genießt nochmal mehr, du hast diesen Rennstress nicht. Genau, und das sind so die Aspekte, die halt das auch so divers am Ende machen. Ne? Also wir starten alle zusammen und irgendwie im Zielbereich sieht man sich dann auch irgendwann wieder und jeder hat halt sein eigenes Abenteuer erlebt und das ist halt schon irgendwie eine coole Sache. Und das gibt's ja auch beim Laufen im Grunde genommen, so ein UTMB oder sowas, das ist ja vom Prinzip her genau dasselbe. Oder auch ein Marathon. Ich meine, wenn ein Kipchoge vorne rumläuft, dann würde ich mir ja nicht anmaßen, dass ich jetzt mit dem da vorne um die Wette laufe, sondern ich habe halt mein eigenes Ding oder mein eigenes Abenteuer. Und wenn ich der Meinung bin, ich halte an der Feedzone ein bisschen länger an, dann ist es auch okay. Aber Hauptsache, ich bin am Ende mit mir happy und hatte einen mega coolen Tag und ein schönes Erlebnis.
Bist du jetzt komplett sozusagen umgestiegen auf diese Gravel-Rennen oder, weil du bist ja eigentlich auch Mountainbike-Marathon-Europameister, zumindest vorletztes genau, Jahr, glaube ich, geworden.
Ja, also ich habe damals immer gesagt, wenn ich mal das Trikot des deutschen Meisters hole, dann hänge ich das Mountainbike so ein bisschen an den Nagel. Dann ist das Kapitel für mich abgeschlossen. Ich habe auch eigentlich lange, lange drauf gewartet, weil Corona mir ein paar Mal in die Partie gesprungen ist. Jetzt habe ich aber dieses Jahr dann doch wieder auf dem Mountainbike gesessen beim Atlas Mountain Race. Aber ich würde sagen, so dieser Mountainbike-Marathonsport, da ist eigentlich auch ein Haken dran. Und ich bin so sehr mittlerweile in diesem Gravel- und Self-Supported-Ding angekommen und habe meine Liebe da gefunden, dass ich gar keinen Bedarf im Moment für mich sehe, das nochmal zu machen. Was mich schon reizen würde, wäre mit einem coolen Partner irgendwann mal das Cape Epic zu fahren oder irgendwie so ein Etappenrennen in Südafrika. Da hätte ich schon ziemlich Bock drauf, aber jetzt so diese normalen Wald- und Wiesen-Marathons hier in der Region oder auch in Österreich, da habe ich, glaube ich, alles gemacht, bin jeden von denen gefahren und habe das abgeschlossen.
Zumal ich finde die Geschichte zu deinem Europameistertitel eigentlich ganz interessant und die zeigt dir auch nochmal deine kompetitive Ader. Wenn ich es richtig gesehen habe, warst du ursprünglich gar nicht nominiert, ne? Und das hat dich wahrscheinlich nochmal so richtig gekitzelt.
Ja, also nominiert war ich schon. Dann hat man mich aber 2 Wochen vor der EM darüber informiert, dass ich nicht mehr nominiert bin. Das war auch so ein bisschen auf Nachfrage und ich muss dazu sagen, ich stehe halt schon seit Jahren ein bisschen mit dem Bund Deutscher Radfahrer auf Kriegsfuß. Das war natürlich nochmal so der letzte Tropfen, der das Ganze fast im Überlaufen gebracht hat. Und ich auch dann seitdem an mir gesagt habe, ich habe gar keine Lust mehr auf Lizenzrennen. Diese ganzen Self-Supported-Rennen sind ja ohne Verband, das heißt viel, viel entspannter und viel besser organisiert. Und habe versucht, mich vom BDR seitdem mal so ein bisschen fernzuhalten. Aber klar, wenn du eine Weltmeisterschaft fahren willst im Gravel, dann landest du trotzdem am Ende wieder beim BDR, leider, leider. Ich bin da auch alles andere als happy drum, weil die Verbandsarbeit, die dort gemacht wird, die ist einfach katastrophal und die kostet uns aktuell den Nachwuchs, würde ich behaupten. Das ist so ein bisschen das Standing, was ich in dem Fall dazu habe.
Öffnet ja jetzt noch ein riesengroßes Feld, ja, dass wir jetzt kurz mal über den Nachwuchs beim BDR reden, ja, machen wir aber jetzt lieber nicht, weil dann brauchen wir noch einen Podcast, noch eine Folge.
Ja, aber ich kann ja trotzdem mal ganz kurz anteasern. Also wir haben ja diese Filmtour jetzt gemacht und die Einnahmen werden ja zu 100% gespendet an den deutschen Radsport-Nachwuchs, weil ich einfach die letzten 1-2 Jahre oder schon ein bisschen länger halt festgestellt habe, dass dieser eigentlich non-existent ist. Also zu meiner Zeit standen irgendwie 120 Kinder am Start, jetzt sind es 3 und einer davon ist 2 Runden abgehängt. Dementsprechend hatte ich mich dazu entschieden, das Geld zu spenden für meinen Heimatverein, für die Nachwuchsabteilung von der Staubwolke Fischeln. Das ist nur ein kleiner Schritt, dass halt so Sachen gemacht werden können, wie vielleicht 1-2 Räder anzuschaffen für Kinder aus vielleicht etwas ärmeren Verhältnissen, weil das halt einfach schon eine elitäre Sportart ist. Und wir aber schon den Kindern teilweise, bevor sie überhaupt die Möglichkeit haben, das auszutesten, die Tür schon vor der Nase zuschlagen, weil sie halt einfach kein Fahrrad haben. Das ist halt im Großen oder auf Deutschland bezogen, auf Radsport Deutschland sicherlich nur ein kleiner Schritt, aber ich habe halt immer die Hoffnung, dass irgendeiner das irgendwann mal hier hört und vielleicht sagt so, hey, coole Idee, lass uns das mal ein bisschen ausbauen, auch vielleicht einer von den aktiven Profis, dass man sich einfach mal zusammen an einen Tisch setzt, weil ich glaube, wir sind alle daran interessiert, dass es weitergeht in Deutschland, weil sonst werden wir niemals irgendwie wieder auf dem Tourpodium stehen oder irgendwas in der Richtung gewinnen und uns die anderen Nationen da legen, komplett den Rang abzulaufen. Von da an, irgendjemand wird es irgendwann mal hören und dann können wir uns vielleicht mal zusammensetzen.
Ich glaube, der Bundestrainer ist gerade neu, ne?
Ja, André ist jetzt, genau.
Da könntest du einen Link schaffen, glaube ich, ne? Ja, André Greipel, ja.
André und ich haben tatsächlich vor 1,5 Wochen schon über dieses Thema lange, lange abends mal telefoniert, weil er hat natürlich auch super viele Ideen in der Richtung und sieht natürlich auch das Problem. Und da ist genauso der Punkt, das, was ich gerade gesagt habe, ich glaube, dass es halt einfach mehr von so Leuten braucht und wenn die sich an einen Tisch setzen, den großen Namen mitbringen, John Degenkolb, Marcel Kittel, die haben ja auch alle Interesse daran und haben auch schon selber ähnliche Projekte gemacht, also John beispielsweise bei Eschborn Frankfurt mit dem Kinderrennen, das sind ja erste Ansätze und ich glaube, dass wenn man sich da einfach zusammentut, man einfach viel, viel mehr Möglichkeiten hat und da auch ein bisschen mehr Geld dran bekommt.
Ja, erstmal Respekt und Kompliment für dein Engagement auch. Aber vielleicht, um die Geschichte auch nochmal für die, die das halt nicht wissen, dann zu Ende zu führen. Du hast dann eine Wildcard bekommen. Ich war nochmal bei der Europameisterschaft. Und dann hast du es halt gewonnen, sozusagen als Athlet, der eben am Verband vorbei dann halt starten durfte. Ne?
Genau, ich habe damals mit dem Veranstalter, also ich habe die Absage vom, das war ein Einzeiler vom BDR damals per E-Mail, ich glaube sogar ohne Betreff. und habe dann beim Veranstalter mich sofort gemeldet und der hat gesagt, hey, auf jeden Fall, du bist dabei, komm vorbei. Genau, und das war dann so ein bisschen meine Rettung. Aber ich muss sagen, das hat mich erstmal einen Tag lang wirklich richtig runtergezogen. Ich bin aufs Rad gestiegen und bin losgefahren und habe eine Stunde lang mit mir selber kämpfen müssen, nicht wieder umzudrehen, weil das natürlich für einen Athleten ein Schlag in den Magen ist, zumal ich aus einer ziemlich heftigen Verletzung, ich hatte mir kurz vorher den Fuß gebrochen, ein paar Monate vorher und habe mich halt dahingehend zurückgekämpft, hatte das immer vor Augen bei jedem Training. Und dann hörst du zwei Wochen vorher, wo dann schon alles organisiert ist, auch was Betreuer angeht und Kosten, Hotel etc., dass du nicht dabei bist. Und dass ich die Kosten für das Nationaltrikot nicht überweisen muss, weil das muss man obligatorisch. Ja, das klingt witzig. Ich meine, ich bin jetzt viermal bei Mountainbike-Marathon-Weltmeisterschaft im Nationaltrikot gestartet. Das Trikot hat mich jedes Mal 70 Euro gekostet, ohne Hose. Die Hose musst du auch noch extra kaufen. Das ist nicht so, dass das wie beim Fußball beispielsweise ist, dass du dann in Nationalmannschaft, ich bin jetzt hier der große Held, sondern du musst dein Trikot halt selber kaufen. Ne? Du kannst beim BDR im Online-Shop, da kriegst du deinen Link und kannst dann da einkaufen gehen, wie bei H&M oder so. Das sind halt genau diese Strukturen.
Das habe ich noch nicht gehört. Also wir müssen jetzt gar nicht auf Fußball schielen, weil das ja immer eine ganz andere Welt ist. Das gibt selbst in anderen Sportarten in sehr kleinen Vereinen. Ich finde, zu deutschen Meisterschaften oder sowas fährst oder da starten darfst, ja, letztlich, dass du dich qualifiziert hast, wie auch immer, dann wird die Ausrüstung gestellt, ja. Also das ist
Skurril. Und bist du dann im Deutschland-Trikot gefahren oder hast du dann bewusst ein anderes genommen für die EM?
Ich war so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich muss dazu sagen, ist natürlich immer auch eine gewisse Art von Stolz, wenn du das Nationaltrikot tragen darfst. Das ist halt einmal dieser, der eine Tag im Jahr. Das heißt, ich trage das auch nur an diesem einen Tag mit recht viel Stolz. Habe mich dann aber trotzdem für mein eigenes entschieden. Zumal ich auch gar nicht wusste, ob ich es hätte tragen dürfen. Weiß ich gar nicht. Das Problem, was wir halt einfach da haben, und das ist die Ausrede, die der Bund Deutscher Radfahrer dann halt anbringt, ist, dass der Mountainbike-Marathonsport nicht olympisch ist. Das bedeutet im Grunde genommen, alles, was nicht olympisch ist, und da zählen sehr, sehr viele Sportarten in Deutschland zu, die sind halt auch dann dementsprechend nicht gefördert und dementsprechend gibt es halt kein Interesse von Seiten des BDR. Und wenn die dann mal auch jemand einen Verantwortlichen dann noch vorbeischicken, dann ist das schon, dann haben sie sich schon viel Mühe gegeben. Das ist sicherlich ein Riesenproblem, weil in Deutschland Mountainbike, du wirst halt, ich sag mal, die Kiddies auch nicht ranziehen können über Cross-Country-Sport, weil das halt schon eine sehr, sehr extreme Sportart ist. Das heißt, es werden am Ende auch sehr, sehr viele Leute im Marathon landen und das sind auch letztendlich die große Breitensportart, würde ich behaupten, weil jeder kann irgendwie Mountainbike-Marathon fahren im Grunde genommen. Das sind die Leute, die auch das Equipment kaufen, die eine Lizenz ziehen und etc. Aber ich weiß gar nicht, ob die Herrschaften beim BDR das so auf dem Schirm haben, dass der kleinste Teil im Grunde genommen Cross-Country fährt. Das ist wiederum olympisch, ja. Aber der Großteil der Leute befindet sich im Mountainbike-Marathon. Und ja, dementsprechend scheint das da irgendjemand verschlafen zu haben.
Das heißt, bei deinem neuen Sport, sage ich jetzt mal im weiteren Sinn, also bei deinem Gravel, Sport, ist es ja dann auch ähnlich, logischerweise. Und da frage ich mich, das hat ja einen enormen Aufschwung gehabt in den letzten Jahren einfach. Also die Menschen fahren, zumindest in meinem Bekanntenkreis, sehr viele fahren weniger Straße und viel mehr auf Gravel-Sachen und so. Die Frage ist, ob sich das dann wiederum umdreht und Verbände dann aufspringen. Also ich denke jetzt zum Beispiel an so Sportarten, die neu waren, wie Skateboarden oder Snowboarden oder sowas, und die dann plötzlich wieder angeeignet wurden, sozusagen von den Verbänden. Also wie siehst du da die Entwicklung?
Das ist ja im Grunde genommen genau das, was jetzt seit gut einem Jahr schon vonstatten geht. Also der Gravel-Sport ist natürlich durch die USA zu uns rübergeschwappt. Jeder redet gerade davon, das ist halt das Ding. Das wächst extrem. Du merkst, es entstehen immer mehr Veranstaltungen, immer mehr Leute kaufen sich eher Gravel-Bikes anstatt ein normales Rennrad. Und dann natürlich ist dann auch irgendwann die UCI mit in den Ring reingesprungen. Dann hat der BDR auch nachgezogen. Dann gab es irgendwie einen BDR-Gravel-Beauftragten, der jetzt da irgendwie ein bisschen was versucht, auf die Beine zu stellen. Aber das befindet sich halt immer in diesen typischen Verbandsschubladen, die wahrscheinlich auch ziemlich innen drin auch schon gut eingestaubt sind, bevor man sie geöffnet hat. Ich finde es schwierig. Also ich war letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft am Start, da gibt es solche und solche Meinungen zu, nicht nur was die Strecke angeht, sondern halt auch so die ganze Aufmachung. Ich glaube schon, dass es nicht ganz unwichtig ist, so ein Rennen auszurichten, aber man darf halt auch nicht oder man sollte nicht versuchen, die Sportart extrem in irgendwelche Raster reinzudrücken, die sie gar nicht brauchen, die sie auch nicht haben will. Weil sonst passiert es ganz schnell wie, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren war Fixed-Rennen total angesagt. Das war auf einmal eine Riesenszene, da haben sehr, sehr große Firmen sehr, sehr viel Geld investiert und auf einmal ist diese Blase geplatzt und jetzt gibt es das so wie gar nicht mehr. Ich glaube, dass wir da einfach so ein bisschen aufpassen müssen, dass wir da nicht irgendwie Fixed-Gear 2.0 werden. Aber ja, das ist nur von mir rein von außen betrachtet.
Aber die Diskussion klingt schon ein bisschen wie Snowboard. Ich kann mich erinnern, wie da philosophische Auseinandersetzungen in der Szene stattgefunden haben. Olympia teilnehmen oder nicht teilnehmen. Ja, zu dem Zeitpunkt, als dann Snowboard olympisch wurde, sind die Besten nicht bei Olympia gefahren, weil die gesagt haben, das ist ein Verrat an unserer Sportart. Es geht um was ganz anderes. Es geht nicht darum, in einem System mit den entsprechenden Regularien und in der Olympischen Charta und so weiter und so weiter, sondern es geht darum, Freiheit zu genießen. Ja, das ist nicht so weit weg von dem, was du ja auch bei deinen Rennen beschreibst. Das ist eher so das Abenteuer, das Erleben von Natur, das Erleben von Schnee, von den entsprechend anderen Unterlagen und von Bewegung in der Natur, weitestgehend ja auch irgendwie alleine und gar nicht gegeneinander, Kern der jeweiligen Sportart sind.
Also wir haben ja, wenn man da wieder zurückkommt zu UCI, ich meine, der Cross-Sport im Winter, der amüsiert uns alle am Fernsehen oder auch in Belgien vor Ort. Es ist immer wieder ein Spektakel, es ist wahnsinnig cool anzusehen, es ist kurzweilig, weil die Rennen schnell vorbei sind und es ist immer spannend mit den gewissen Akteuren dort. Aber da ist ja auch schon seit längerem jetzt die Diskussion, dass es olympisch werden soll. So, jetzt frage ich mich halt, okay, mit Olympia im Winter verbinde ich halt Weiß und Schnee. Jetzt geht man seit 2 Jahren hin und macht irgendwie ein Crossrennen da irgendwo in Val d'Isol, was sicherlich cool ist. Es hat seine Berechtigung, das ist auch schön anzusehen. Aber muss unbedingt dieser Crosssport zur Winterolympiade? Also für mich passt es halt so gar nicht. Aber ich bin jetzt auch kein Crosser, muss ich dazu sagen. Aber es wird halt auf Teufel komm raus versucht, da irgendwie was zu machen. Hauptsache es wird halt olympisch. Und ich glaube, wir haben es alle in der Formel 1 gesehen. Es wurden halt immer wieder spezielle Regeln, immer was Neues, immer mehr Technik etc. Und am Ende hat es halt alle gelangweilt. Kein Mensch hat es mehr geguckt. Und bis dann irgendwie Netflix mit Drive to Survive gekommen ist, die das den Karren dann irgendwie aus dem Dreck gezogen haben. Weil sonst wird es ja heute kein Mensch mehr gucken. Ich meine, jetzt gucken wir es alle wieder, wir feiern es wieder hart ab. Aber auch nur, weil die das halt medial cool aufbereitet haben. Weil wenn es der Weltverband dort in die Hand genommen hätte, dann würde das Ganze wahrscheinlich jetzt mittlerweile brach liegen. Und so ist es halt, glaube ich, ganz oft. Also ich hoffe auch zum Beispiel, dass die Netflix-Doku zur Tour, dass sie gut wird und dass wir da auch nochmal einen richtigen Schwung bekommen. Weil ich glaube, dass da eine Menge Potenzial auch hintersteckt, hinter solchen Formaten, weil es halt, ich sag mal so, ich bin begeisterter Radsportfan, das seit Jahren, ich könnte die ganzen Profi-Ergebnisse der letzten 20 Jahre irgendwie aufzählen, aber das können die wenigsten und die wenigsten haben Bock, sich irgendwie eine Tour-Etappe von 6 Stunden im Fernsehen anzugucken, die pennen dann irgendwann ein. Wenn du aber so eine Netflix-Doku hast, das ist halt spannend, das ist Trash, das ist cool. Es muss ja nicht immer so dieses Typische sein, was man auch ganz oft so in so Trailern sieht, dass da irgendwelche krassen Massenstürze sind. Ich finde, das muss man gar nicht so großartig thematisieren. Aber man muss halt die Sportart in dem Licht zeigen, wie es halt ist. Und es ist eine traumhaft schöne Sportart. Und ich glaube, dass wir durch solche Formate die Möglichkeit haben, den Leuten das da draußen auch zu zeigen.
War das auch ein bisschen die Motivation jetzt für dein letztes Filmprojekt? Was ja jetzt, haben wir ja kurz angerissen, aber sollten wir vielleicht noch mal ein bisschen mehr drüber sprechen?
Ja, absolut, absolut. Also wir haben das nach Badlands gemerkt. Also Badlands, da war der Basti, also der Videograf, der mich seitdem begleitet, eigentlich auch schon dabei und hatte aber noch so ein paar andere Aufträge nebenher. Und dann haben wir aber durch Zufall am Ende genug Material zusammen gehabt, dass wir einen Film draus gemacht haben. Und der kam halt so gut an. Und das größte Lob war eigentlich so Sachen wie, dass wir die Leute inspiriert haben, dass Rückfragen kommen und dass vor allen Dingen jetzt auch neuerdings immer Fragen kommen, macht ihr zu dem und dem Rennen wieder einen Film? Also das heißt, die Rückfrage oder die der Bedarf bei den Leuten, der ist definitiv da, weil jeder hat irgendwie Zugriff auf YouTube, jeder ist bei Instagram unterwegs. Dementsprechend ist es super einfach, sowas zu konsumieren. Und du erreichst die Leute damit. Und das hat uns natürlich extrem motiviert, jetzt auch wieder so ein Filmprojekt zu machen. Und dann natürlich darüber hinaus zu sagen, okay, wir stellen den jetzt auch in den Locations vor, um einfach so ein bisschen auch Community zu bilden, mit den Leuten mal in Austausch zu kommen. So, hey, was interessiert euch? So ein, ich sage mal, Frage-Antwort-Spiel am Ende noch hinten dran zu hängen, dass man einfach so das Gefühl auch dafür bekommt, was wollen die Leute sehen?
Jetzt hattest du ja leider für dich beschlossen, dass du Badlands nicht mehr auf Zug fahren willst. Also musstest du dir ein anderes Projekt raussuchen. Hast dir ein sehr, sehr schönes Land ausgesucht in einem sehr, sehr schönen Erdteil. Ja, da wird der gebürtige Uruguayer Seba von Freiberg natürlich gleich ganz sentimental. Aber da lief es gar nicht so rund, wie du dir vorgestellt hast. Und dann habt ihr das Projekt erweitert. Warum habt ihr es nicht eigentlich belassen bei dem Rennen in Chile?
Also zum einen war das so, habe ich mich sehr, sehr lange dann nochmal auf Chile und hart vorbereitet. Und ich glaube, ich war so ein bisschen zum einen über den Punkt schon drüber hinaus, was so den Stressfaktor anging. Und wir haben uns beide irgendwie auch im Flugzeug einen weggeholt. Das heißt, Basti hat es richtig erwischt, 3 Tage lang hat er flach gelegen. Ich war auch irgendwie gut angenockt, schon noch auch am Tag vorher, und habe dann auch während des Rennens recht schnell festgestellt, dass mein Körper gerade nicht so will. Und dann war das Rennen halt dann für mich beendet. Und wir haben halt festgestellt, wir haben halt auch gar nicht so viel Material aus Chile, weil es ist halt bei so einem Rennen, gerade wenn man da irgendwie um irgendwelche Vulkane rumfährt, für Basti natürlich auch nicht einfach, irgendwie 250 Kilometer die komplette Zeit dann irgendwie in meiner Nähe zu sein. Mit anderen Worten, wir hatten einfach nicht genug Material. Und ja, ich glaube, wir waren dann beide auch zu ehrgeizig zu sagen, wir wollen jetzt irgendwie nur ein halbes Projekt draus machen, was uns am Ende überhaupt nicht zufriedenstellt. Und halt auch gleichzeitig so diese Geschichte zu erzählen von, du hast ein absolutes Tief, aber es geht halt danach auch wieder hoch, so keep going. Das war recht schnell die Botschaft, die wir da gefunden oder drin gesehen haben. Und klar ist es natürlich bei solchen Rennen oder generell bei Sportveranstaltungen immer das Risiko, dass du es als Sportler verkackst und der Videograf das irgendwie ausbaden muss, aber jetzt in Marokko ist es dann, also die Verantwortung, die trage ich halt dann schon irgendwie auf meinen Schultern, aber ja, jetzt in Marokko hat es dann gut funktioniert und wir haben die Story quasi dann auch so zusammengekriegt, zu sagen, okay, Chile lief nicht gut, das war eine Erfahrung, das war eine mega gute Erfahrung in Bezug auf auch auf Land und Leute, weil Reisen bildet halt einfach. Aber wir konnten das Ganze sportlich gesehen dann in Marokko auch nochmal Badlands quasi jetzt nicht bestätigen, aber ich glaube, ich habe gezeigt, dass man bei so Rennen mich dann schon auf dem Schirm haben muss.
Was waren die 2 Erfahrungen jetzt gar nicht von dem Moment, wo du im Wald einfach sitzen geblieben bist, sondern drumherum, die dich jetzt halt auch geprägt haben, die du mitgenommen hast aus Chile?
Meinst du jetzt sportlich oder so von dieser ganzen Reise an sich?
Nee, insgesamt.
Dass es ein extrem gastfreundliches Land ist.
Da lächelt Seba von Freiberg ganz, ganz mild wissend.
Und dass das Leben dort einfach ganz anders ist, als es hier der Fall ist. Also wenn man sich das so ein bisschen so aus so Cowboy-Filmen vorstellt, wie die Leute früher mit Pferden durch die Gegend geritten, das ist halt normal dort. Das war halt teilweise auch auf der Autobahn, also ganz wilde Szenen da teilweise für uns, sag mal, Normaleuropäer, und sowas halt mal zu sehen, dass die Leute, obwohl sie vielleicht auch gar nicht so viel zum Leben haben, dort speziell in dem Teil von Chile, wo wir waren, ist das eine Sache, die ist unheimlich kostbar, weil wir leben hier in Saus und Braus, wir haben alles, was wir eigentlich im Grunde genommen brauchen, und machen uns trotzdem super viel Stress und sind im Alltag nicht ansatzweise so freundlich wie die Menschen in diesen Ländern.
Ich höre jetzt so ein bisschen raus, dass für dich auch eine Riesenmotivation an dem ganzen Sport ist, wirklich die Welt zu entdecken und da Eindrücke zu sammeln, also deutlich über das Sportliche hinaus. Ist das, oder täusche ich mich da?
Ja, ja, absolut. Also die Frage kam gestern Abend auch nach der Filmpremiere in Stuttgart, was für mich jetzt mittlerweile wichtiger ist, Sport oder Abenteuer. Und ich würde sagen, genau 50-50. Also ich selbst bezeichne mich so ein bisschen als Abenteuerathlet. Die Arbeit an mir, also sprich an meiner körperlichen Leistungsfähigkeit, die ist mir extrem wichtig. Die macht mir unfassbar viel Spaß weiterhin, auch nach 15 Jahren oder 20 Jahren. Aber nichtsdestotrotz habe ich halt auch für mich entschieden, ich will halt auch was von Land und Leute sehen und möchte da Eindrücke von mitnehmen und sammeln und will irgendwann mal, wenn ich selber in meinem Schaukelstuhl sitze und vielleicht meinen Kindern das erzählen kann, dann will ich sagen, hey, da war ich auch schon. Und das ist eigentlich eine Botschaft, die ich auch so ein bisschen vermitteln will. Geht raus und entdeckt die Welt. Und das muss ja nicht immer Chile sein. Also ich meine auch hier in Deutschland. Wir haben so viele schöne Flecken, auch speziell in Ostdeutschland, wo man so viele coole Sachen erleben kann. Man muss ja nicht immer irgendwie 36 Stunden im Flugzeug sitzen. Sollte man auch definitiv nicht. Aber es geht halt einfach darum, um rauszugehen und Helden sterben nicht im Wohnzimmer.
Ein sehr schöner Satz.
Das ist sehr schön gesagt. Was du nicht geschafft hast in Chile, wenn ich das richtig erinnere, weil du leider vorher aufgeben oder abbrechen musstest, du hast auch da nicht draußen geschlafen, richtig?
Genau, hatte ich aber auch nicht geplant. Ich hatte wieder kein Schlagzeug dabei. Also vom Herangehen war es ein bisschen so ähnlich wie bei Badlands. Ich wusste zwar, das Rennen ist nochmal einen Ticken länger, aber es wird ungefähr derselben Zeit gefahren, weil die Strecke ein bisschen schneller war. Und dann wusste ich ja, okay, dann brauche ich dort auch nicht großartig schlafen, zumal es auch warm genug war, dass ich im Notfall auch ohne ausgekommen wäre. Im Atlasgebirge war es dann halt was ganz, ganz anderes, aber da wäre es tatsächlich noch ohne gegangen. Also anhand der Siegerzeit sieht man halt, die war bei 48 Stunden. Das ist der Rahmen, wo ich gesagt habe, das ist definitiv machbar. Du kommst quasi zum Frühstück wieder an und dann legst du dich danach hin und schläfst dich aus.
Das klingt sehr, sehr einfach und sagen wir mal eher, wie soll ich sagen, profan, ja, bis zum Frühstück wieder da, bist aber dann 48 Stunden Fahrrad gefahren, ja.
Ich kann an der Stelle vielleicht mal eine witzige Anekdote erzählen. Ich habe tatsächlich auch hin und wieder mal im Training mal so Sachen gemacht und das mal ausprobiert, so hey, wie ist das auch irgendwie, wenn man mal eine längere Strecke fährt mit Resupply etc. Und ich glaube, ich habe vor 2 Jahren in Vorbereitung auf das damalige Transcontinental Race gedacht, ich müsste mal eine längere Tour von zu Hause aus fahren, bin dann irgendwie zu meiner Mutter nach Krefeld gefahren mit dem Fahrrad von Bensheim aus. Das waren, glaube ich, schon als ich hier angekommen bin, waren es irgendwie 400 Kilometer und bin dann zurückgefahren und habe dann aber irgendwann ab Koblenz festgestellt, dass die Linsensuppe, die ich bei Mutti bekommen habe, nicht die beste Idee war, obwohl ich sie liebend gerne esse.
Die war lecker, ne?
Die war super lecker, aber da habe ich meiner Frau auch gesagt, ich bin morgen früh zum Frühstück wieder da, kein Thema, ich bringe ein Brötchen mit. Ende vom Lied war dann, sie musste mich in Koblenz in der Sparkasse abholen, weil ich mich dann da hingesetzt habe. Von da an, es klingt immer sehr, sehr easy, aber ja, es ist es nicht immer, aber ich denke, man muss die Erfahrung machen und wenn man sie gar nicht macht, dann hat man auch nichts gewonnen. Also lieber da mal irgendwie scheitern, aber es war trotzdem am Ende eine coole Erfahrung. Also auch da würde ich die Erfahrung nicht missen wollen, auch wenn es echt super kalt war. Aber
hast du denn dem Jugendbett bei deiner Mutter widerstehen können?
Ja.
Weil das musst du dann ja wenigstens grob mit antizipieren, ne?
Ja, das stimmt wohl, ja.
Aber
so, dann kommen wir zu Marokko.
Mich hätte noch einmal interessiert, weil du jetzt zweimal auch sozusagen die Arbeit an deinem Körper beziehungsweise das Training letztendlich jetzt angesprochen hast. Wie sieht denn so ein Training aus bei dir? Weil jetzt könnte man sagen, okay, Langfahren übt man durch Langfahren. Wirst du aber wahrscheinlich nicht. Du wirst ja sicherlich auch Intervalle fahren. Wie viel findet tatsächlich Offroad statt? Wo sind deine Trainingsgebiete? Also all sowas, das sind so ein paar interessante Sachen, finde ich.
Es gibt da eigentlich so gar nicht den Plan A, einfach weil das bei mir halt jobmäßig nicht immer machbar ist, ist extrem gut oder ich sag mal auf eine Sache runterzubrechen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Dienstreise bin und ich habe sehr, sehr viel Reisebereitschaft oder Tätigkeit, dann nehme ich mein Rad oder meine Rolle mit und trainiere auch gerne mal irgendwie vor Paris-Roubaix abends noch im Hotelzimmer irgendwie 2-3 Stunden auf der Rolle. Ich bin da im regen Austausch immer mit meinem Trainer. Das heißt, wir planen auch immer die Wochen ziemlich gut durch, weil ich weiß, da und da habe ich die und die Termine. Das heißt, mein Training richtet sich halt komplett nach meinem Beruf und ich steige dann abends aufs Fahrrad. Jetzt spezielle Offroad-Einheiten mache ich im Grunde genommen gar nicht, weil wenn ich jetzt zum Beispiel sowas fahre wie 30-30 Intervalle, die fährst du am besten irgendwie auf einer guten Runde, wo du keine Ampeln hast etc. und wo du guten Untergrund hast. Aber das hängt halt immer davon ab, wo ich gerade auch mich befinde, ja.
Aber wie viel
also in deinem
Prozent?
Film kommt relativ viel Rolle vor, um das mal zu sagen.
Das wollte ich gerade fragen, wie viel Prozent ist sozusagen Rolle, Straße, Gravel oder wie auch immer?
Also ich sag mal, zwischen Outdoor und Indoor würde ich sagen 50-50 inzwischen, weil ich halt auch die Möglichkeit habe, beispielsweise, wenn ich im Büro bin, auch dort zu fahren. Das heißt, ich stelle meine, war ja auch in dem Film zu sehen, meine Rolle dort in die Werkstatt und kann dann da abends irgendwie nach der Arbeit noch 2-3 Stunden trainieren. Das ist natürlich eine super, super Sache. Infrastruktur ist da richtig gut für. Ich kann danach duschen. Ja, und sonst, also das ist mal so ein bisschen auch lustabhängig. Also ich habe jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel Grundlage fahren gehe, irgendwie 4-5 Stunden, dann sind da auch sicherlich Offroad-Abschnitte bei. Aber ich fahre auch noch Rennrad. Gut, damit gehe ich dann auch öfter mal irgendwie auf Schotterstraßen, weil das geht ja mittlerweile auch ohne Probleme. Aber da gibt es jetzt für mich irgendwie keine festgelegte Zahl, irgendwie, dass ich jetzt sagen müsste, das ist immer so, wie ich gerade auch Lust und Laune, vor allen Dingen auch, wie das Wetter ist, weil wenn es natürlich jetzt irgendwie regnet, wie, ich sag mal, das komplette Frühjahr dieses Jahr, dann bist du einfach weniger im Gelände, weil dann musst du halt jedes Mal Fahrrad putzen und genau, dementsprechend ist da auch sehr, sehr viel Straßenanteil dabei.
Sag mal, in der Herangehensweise an Marokko habe ich ja gelernt, dass du erstmal mit Wettervorurteilen aufräumen musstest, die dich dann aber doch ganz schön eingeholt haben, ja, bis zum Schlafen.
Ja, also Marokko ist ja im ersten Moment so, dass man denkt, okay, Sommer, Sonne, Strand. Die Realität im Februar, also der Frühling war dort ähnlich schlecht wie hier. Und im hohen Atlasgebirge reden wir da von Schnee und -7 Grad teilweise. Also nicht das Marokko, was man sich wünscht oder was ich mir damals gewünscht habe. Ja, ich habe dann tatsächlich, als ich dann dort geschlafen habe, ich habe irgendwann mal an einer Tankstelle übernachtet. Da war es dann wirklich irgendwie -7 Grad kalt. Und das ist natürlich dann schon heftig. Also da ist halt sternklarer Himmel dann und sobald es halt dunkel wird, die Nächte sind auch extrem lang. Also ich glaube, ich hatte am Ende irgendwie 13 oder 14 Stunden lang Dunkelheit, was natürlich auch nochmal eine richtige Umstellung war. Und am kältesten wird es im Grunde genommen immer erst, bevor es hell wird. Das ist ja überall so, aber da war es dann nochmal extrem heftig, hatte ich das Gefühl. Und gerade dann nochmal, wenn du in der Höhe bist und der Wind da auch nochmal ordentlich pfeift. Also das waren schon Bedingungen, die waren heftig. Ja, aber damit musste ich halt irgendwie klarkommen und hat gut funktioniert.
Da hast du dann ja ein Mountainbike genommen, weil du vorher die Strecke dir angucken konntest und gesagt hast, ah, das ist eher Mountainbike-Terrain.
Ja, und der Veranstalter sagt halt auch schon von sich, dass er ein Mountainbike empfehlen würde. Ich habe jetzt kein Fully genommen, weil ich dachte, okay, das ist vielleicht ein bisschen viel und ich würde mal behaupten, ich komme auch ganz gut klar mit dem Mountainbike und habe mich für 120 mm Federweg vorne entschieden mit etwas breiteren Reifen. Das war im Grunde genommen für mich auch das perfekte Setup. Aber die Strecken dort, da musst du schon auch ein bisschen Mountainbiken können, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, das waren schon teilweise auch heftige Abfahrten. Also ich bin eine in der ersten Nacht mit Paul Voss zusammengefahren, der jetzt ja auch nicht als schlechter Techniker bzw. schlechter Radfahrer bekannt ist. Und da haben wir uns dann über so eine Abfahrt runter gequält, über 12 Kilometer von 2600 Metern Höhe. Das war schon heftig. Also ich glaube, am Ende waren wir die Einzigen, die dort wirklich gefahren sind. Aber das hat es schon echt in sich. Ja.
Paul Voss, weil du das erwähnst, ist der das Rennen auch gefahren und schließt man dann so Allianzen mit Leuten, wo man weiß, okay, wie die erstens ticken und wie die Radfahren?
Definitiv. Also Paul kenne ich halt auch schon dadurch, dass er natürlich auch bei uns bei Schwalbe Athlet ist. Das heißt, ich betreue im Grunde genommen auch als Liaison-Manager und kenne ihn deshalb natürlich dann auch. Und klar, wenn du so ein Rennen fährst und dann bist du echt happy, wenn du jemanden hast, den du kennst und der sogar vielleicht deine Sprache spricht. Und dementsprechend sind wir die ersten, ich glaube 120 Kilometer berghoch, ging das ausschließlich zusammengefahren. Das war eine coole Zeit. Also es war dann auch die ganze Zeit dunkel, Sternenhimmel. Klingt jetzt zwar ziemlich romantisch, aber es war wirklich ganz cool. Also wir hatten coole Gespräche, das war eine schöne Zeit und man lernt sich da natürlich auch nochmal ein bisschen besser kennen. Für ihn ist das Rennen am Ende nicht ganz so gut geendet. Ich glaube, der ist nach 300 Kilometern irgendwie ausgestiegen, hatte ein bisschen Sitzprobleme. Das habe ich aber allerdings gar nicht so richtig realisiert, weil er da zu dem Zeitpunkt schon hinter mir lag im Rennen. Aber bis dahin, muss ich sagen, hat es extrem viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich ihn dort auch oder generell bei solchen Rennen nochmal wiedersehe. Weil wir sind ja damals in der ersten oder in meiner ersten Badlands-Austragung, war er ja auch am Start. Der probiert sich ja auch öfter mal an solchen Rennen.
Sitzprobleme, weil das ja irgendwie alle von uns irgendwann mal trifft. Das ist natürlich schon auch ein Problem, wenn man so lange auf dem Rad sitzt. Wie bereitest du dich darauf vor? Was ziehst du an? Was machst du, damit du keine kriegst?
Ja, also wirklich vorbereiten kannst du dich da eigentlich nicht. Also ich gucke halt irgendwie, dass ich einen passenden Sattel habe, dass ich eine gute Sitzposition auf dem Fahrrad habe, dass ich eine vernünftige Hose habe mit einem guten Polster. Und ich glaube, jeder hat so ein bisschen die Vorliebe, Sitzcreme ja, nein, und wenn Sitzcreme, halt welche. Das sind so die Sachen, da weißt du irgendwann Bescheid. Aber wenn du halt Pech hast, dann hast du Pech. Da musst du halt einfach lernen, wie du das schnellstmöglich beheben kannst, das Thema. Aber ich glaube, das geht den Jungs auf der Straße genauso wie im Gelände. Von da an, so ein Patentrezept gibt es da, glaube ich, nicht. Also das ist, glaube ich, ähnlich wie mit einer Erkältung. Entweder du hast Pech oder du hast halt einfach ein gutes Immunsystem.
Gut, bei der Tour gibt es dann halt diese ganz alten Anekdoten,
dass Stück man Fleisch.
Filet kauft und runterlegt, genau, ja.
Habe ich aber noch nie gemacht, ehrlich gesagt.
Das kommt mir auch irgendwie noch nicht so richtig gut vor.
Ja. Du grillst das lieber als Gourmet, ne? Hast du ja angedeutet.
Genau.
Sag mal, noch eine Frage jetzt zu deinem Job sozusagen. Es steht ja der Giro jetzt bevor. Und das heißt,
Remco gewinnt.
Gut.
Leider.
Okay.
Warum leider? Fährt nicht mit Schwalbe oder was?
Nee, ach, da bin ich ganz neutral. Also da bin ich zu sehr Fan, als ich jetzt sagen müsste, ich brauche jetzt unbedingt einen Schwalbe. Also klar, wäre es natürlich cool, aber da bin ich jetzt mal komplett parteilos. Ich bin kein Remco-Fan, muss ich sagen. Ich fände jetzt irgendwie andere Charaktere cooler, wenn die da gewinnen würden. Zumal ich es auch ganz, oder ich fände es ganz cool, wenn man halt auch mal so ein bisschen, ja, nicht nur die ganz Jungen jetzt immer sieht, weil ich bin zum Beispiel großer Garen Thomas-Fan. Ich finde den Charakter einfach ziemlich cool.
Mega.
Ich würde es mir wünschen, dass er gewinnt. Ich glaube, es wird eher schwierig gegen die anderen beiden. Aber.
Fährt er überhaupt als Kapitän?
Ja, ich glaube, der ist so ein bisschen...
Wir haben ja keine festgelegt, ne?
Ja, die beiden teilen sich, glaube ich, so ein bisschen die Rolle. Ja. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, es ist ja immer so, der wird halt vor jeder Grand Tour unterschätzt. Und wenn er dann nicht wirklich irgendwo mal zerschellt in der ersten Woche, dann liefert er ja auch immer ab. Also das war damals bei der Tour so, als er sie gewonnen hat, die war ja überragend. Aber auch letztes Jahr bei der Tour, da ist er ja auch als Underdog da quasi rein. Der hat halt einfach extrem viel Erfahrung und bringt halt, glaube ich, auch den Charakter mit, um das durchzustehen. Und dementsprechend würde ich so Leute halt niemals abschreiben. Also nur weil du jetzt ein halbes Jahr lang nichts von dem gesehen hast, heißt es ja nicht, dass der kein Favorit ist. Also ich glaube, dass es so rein von den Leistungswerten sicherlich schwierig wird, aber in der dritten Woche werden die Karten neu gemischt und dann wird man schauen, wer am Ende die Nase vorne hat.
Was ihm sicher hilft, sind die 77 Kilometer Zeitfahren, wobei natürlich klar ist, dass Remco und Roglic auch sehr gut Zeitfahren.
Ich
aber das
wollte gerade sagen, da würde ich sogar noch ein bisschen stärker einschätzen. Also ich glaube einfach, dass es über die Erfahrung und die Effizienz in der letzten Woche ankommt. Ich könnte mir vorstellen, dass, also bei Roglic ist ja auch immer so ein bisschen das Thema, der muss erstmal ankommen. Also entweder der macht halt wieder 5 spektakuläre Stürze und kommt dann gar nicht an. Und bei Remco ist es so, gut, der hat die Vuelta jetzt gewonnen, aber auch da hing es ja manchmal am seidenen Faden und der ist noch super jung. Ich weiß nicht, ob der die Substanz hat für so eine letzte schwere Woche. Bleibt auf jeden Fall spannend. Also die Performance von Lüttich Bastogne vor 2 Wochen, die war auf jeden Fall phänomenal. Ich glaube, wenn er das halbwegs abrufen kann, dann ist er der klare Favorit, aber wie gesagt, eine Grand Tour ist 3 Wochen lang und das Ziel ist in Rom und nicht unterwegs.
Es gab natürlich relativ viele Ausfälle, ne? Also Roglic hat jetzt ja jeden Tag praktisch einen wichtigen Helfer verloren. Also das Team ist nicht mehr so stark, wie es ja vom Papier eigentlich immer ist bei ihm.
Ich warte eigentlich nicht, auf den Anruf von Jumbo Visma. Also wenn sie wollen, dass ich fahre, 3 Wochen am Stück Fahrrad fahren, ist kein Thema, kann ich machen.
Und dann noch in Italien, ne? Ja. Und da ist bestimmt nur tolles Wetter.
Ah, bella Italia.
Ja, ist klar. Ich wollte aber eigentlich auch noch, also erstens, dein Tipp finde ich sehr gut. Ich wollte noch mal darauf hinaus, dass du natürlich als Liaison-Manager quasi die Kontaktperson bist zu den Profiteams in deinem Job. Und ihr habt ja auch mindestens ein Team, glaube ich, am Start.
Ja, Coratec.
Genau, wie bereitet ihr das? Oder was ist deine Vorbereitung, dein Job dann so im Vorfeld so einer Grand Tour? Was macht ihr da?
Also Grand Tour ist jetzt erstmal in dem Sinne natürlich eine super stressige Angelegenheit, weil es halt einfach 21 Etappen sind im Grunde genommen oder 21 Tage. Das heißt, du musst natürlich sehr, sehr viel Equipment mitnehmen. Du hast Zeitfahren, du hast Bergrennen, du hast normale Flachetappen und wenn du Pech hast, bei der Tour noch einen Kopfsteinpflasterabschnitt damit bei. Aber das sind Sachen, da greifst du ja auf dein Portfolio zurück. Das heißt, du weißt ungefähr, was ansteht. Was dann aber immer speziell wird so Sachen oder sind so Rennen wie Paris-Roubaix, dass du da halt mit dem Luftdruck geht da mittlerweile extrem viel. Ich war dieses Jahr, ich glaube 2 oder 3 Wochen vor Paris-Roubaix mit den Mädels von Canyon SRAM auf dem Kopfsteinpflaster und wir haben das Setup im Grunde genommen getestet, weil die Mädels mit 32 mm Reifen gefahren sind, tubeless. Und da versuchst du natürlich dann auch mit dem Luftdruck so zu arbeiten, dass es genau passt. Also sprich auch vom Rollwiderstand und von Durchschlagschutz. Aber halt auch so ist, dass die Mädels da nicht irgendwie sich selber aushebeln mit extrem harten Reifen. Das sind so die Herausforderungen, die man eigentlich mit solchen Teams hat. Aber jetzt von der Grand Tour ist das jetzt nicht so, dass man sagt, ich müsste da jetzt jeden Tag am Start mit sein und müsste da irgendwelche Reifenproben nehmen oder so ein Quatsch. Okay. Also das definitiv.
Aber nicht. Die rufen dich vorher an und sagen, hey Sepp, schick mal 500 Mäntel und 2000 Schläuche oder wie läuft sowas?
Ja, also die Schläuche fällt ja eh keiner mehr. Okay. Von da an keine Schläuche, das fällt schon mal weg, die Bestellung. Die bekommen dann halt ein paar Liter Milch zugeschickt, die sie in die Reifen reinkippen. Ja, und dann ist es halt schon so, dass du ja so ungefähr weißt, wie gesagt, welche Etappen anstehen und welche Reifen auf den Etappen am besten einzusetzen sind. Und wenn dann halt so Sonderetappen bei sind, wie ein Bergzeitfahren, dass du nochmal leichte Reifen hast oder eine Paris-Roubaix-Etappe, die da mit drin ist bei der Tour zum Beispiel, das sind so Sachen, oder wir hatten ja auch irgendwann mal bei der Tour, war ja dieser Schotterabschnitt damit bei. Das sind halt solche Herausforderungen, damit beschäftigst du dich dann schon. Aber jetzt so die normalen, ich sag mal, Etappen, die jetzt auf Asphalt stattfinden, da ist jetzt eigentlich keine, also ich meine, die fahren ja auch erst, die haben mit der Rennsaison im Januar oder Februar angefangen und das ist jetzt ja nicht überraschend für die, dass jetzt auf einmal der Giro ansteht und die Reifen brauchen oder so, also das wird ja schon lange im Voraus alles gemacht.
Das heißt, du empfiehlst denen dann eben für so Spezialsituationen ganz spezielle Setups und bringst dann da deine Erfahrungen mit ein sozusagen.
Genau. Das ist das eigentlich, was ich dann mache und natürlich auch ein bisschen Feedback zu den Reifen zu kriegen, weil natürlich auch da ist natürlich der, also wir testen natürlich auch sehr, sehr viel Equipment mit diesen Athleten, weil natürlich auch bei einer Grand Tour sehr, sehr viele Kilometer zusammenkommen. Ist jetzt nicht so, dass wir da jetzt einen Reifen hinschicken würden, der jetzt brandneu ist, den noch nie jemand getestet hat. Also bevor wir Reifen rausgeben, wissen wir zu 100%, dass die Dinger vertrauenswürdig sind, halten und die sind auch schon etliche 1000 Kilometer bei uns intern getestet worden. Aber trotzdem ist ein Feedback von einem Athleten, der irgendwie 30, 35, 40.000 Kilometer im Jahr fährt, nochmal extrem wertvoll und das geht natürlich dann auch am Ende auf unsere, ja, auf unsere Kunden ein, die unseren Reifen dann im Sales kaufen, dass sie von der Erfahrung profitieren, die wir da in dem Bereich machen.
Sag mal nochmal einmal zur Erfahrung, ja, weil ja gerne über Roglic, gelernter Skispringer, so gesprochen wird, dass er vielleicht nicht das beste Bike-Handling hat. Ein Großteil der Top-Fahrer kommt ja inzwischen aus dem Cross- oder aus dem Mountainbike-Sport, denen tendenziell ja unterstellt wird, dass sie das Bike anders beherrschen, also ne, besser beherrschen. Würdest du so einen dann mal gerne an die Hand nehmen wollen und sagen wollen, pass mal auf, Junge, so kann man nicht abfahren?
Nochmal eben, da war jetzt gerade irgendwie der Ton kurz weg.
Ja, dass du aus deiner Erfahrung als Mountainbiker manchmal den Wunsch hättest, dir so einen wie Roglic zu nehmen und zu sagen, okay, du hast es nicht von klein auf gelernt, sondern du warst eben Skispringer. Lass uns mal zusammen abfahren.
Also ich glaube, dass die Jungs alle ganz gut im Handling sind. Also denen erzählst du jetzt auch nicht, du kommst jetzt nicht hin und erzählst denen irgendwie, das musst du so und so machen. Ich glaube, bei Roglic ist sicherlich das Problem, dass der nicht, oder dass der vielleicht öfter mal falsch positioniert ist, zur falschen Stelle am falschen Ort. Ich glaube, das fällt öfter mal bei Jumbo halt auch auf, dass sie sich irgendwie im Rennen da nicht so schlau verhalten und vielleicht auch ein bisschen zu sehr mit Ellenbogen fahren und in Löcher reinfahren, die vielleicht nicht existieren. Aber so dieses Ding, wie fahre ich einen Berg runter, das können die ja schon alle. Klar gibt es dann noch so Leute wie Pidcock, die stehen
dann
noch.
Wollte ich gerade sagen, aber der fährt ja, dann halt außen an einem vorbei.
Ja. Ja, aber das ist so, ich bin jetzt kein Fußballexperte, aber ich würde sagen, das ist so wie der Lionel Messi. Der hat halt diese göttliche Gabe, das ist halt, keine Ahnung, irgendwie alle 1000 oder alle 1 Million Menschen werden von Gott geküsst und der ist einer von denen, der diese Gabe bekommen hat, in Van der Poel oder wer auch immer. Plus dann noch dazu diese Ausbildung, die genossen haben durch Crosssport etc., das macht natürlich eine Menge aus. Aber das Niveau ist da schon so hoch, dass ich mir niemals anmaßen würde, da jetzt hinzugehen und zu sagen, ich bringe dir jetzt das Fahrrad, oder dass ich das denken würde, weil ich glaube, da würde ich jetzt da würde ich jetzt nicht irgendwie auffallen als guter Radfahrer oder so. Also die können das schon alle sehr, sehr gut. Das ist ähnlich wie in der Formel 1. Also da gibt es ja diesen einen Formel 1-Fahrer, wo sich immer alle drüber lustig machen, dass der sich immer im Kreis dreht, irgendwie so. Aber setzt den hier in ein normales Auto und der wird uns alle an die Wand fahren, so, ne? Dementsprechend.
Gut, wir reden ja jetzt auch nicht von uns allen, sondern wir reden von dir. Ja. Und du fährst von 2600 Metern in der Nacht, ja, über eine steinige Schotterpiste einen Berg runter und nicht runterrollen lassen.
Ja, das stimmt natürlich schon. Aber auch da ist natürlich die Frage, muss Roglic das irgendwann mal machen? Wahrscheinlich nicht.
Vielleicht müsste er es mal machen und stürzt dann nicht mehr so viel.
Ja, genau. Beim Giro. Ich habe halt für mich festgestellt, dass Mountainbike beispielsweise und Rennrad dann schon im Handling zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe sind in dem Sinne. Und ich bin jetzt ja auch nicht von klein auf damit groß geworden, also irgendwie mit 3 oder 4 schon solche krassen Sachen gemacht. Und da draußen gibt es sicherlich ganz, ganz viele Leute, die nochmal deutlich besser runterfahren, als ich das tue. Zumal ich mir vor ein paar Jahren mal das Becken gebrochen habe und seitdem auch hin und wieder auch mal so ein, ich sag mal, Engelchen und Teufelchen auf der Schulter sitzen habe. Und dann bist du natürlich automatisch 1-2% langsamer, das ist halt so.
Und du hast deiner Frau ein Versprechen gegeben.
Das auch noch. Ja, und letztendlich ist es halt auch so. Also ich bin kein Profisportler, das ist mein absolutes Hobby. Das macht mir mega viel Spaß und ich würde das ganz gerne noch ins hohe Alter hin machen wollen. Irgendwie vielleicht jetzt nicht im Wettkampf, aber einfach Fahrrad fahren und sich bewegen können, gesund zu sein, laufen zu gehen. Und ich habe damals die Erfahrung gemacht bei dem Beckenbruch, dass das sehr, sehr unschön sein kann und das brauche ich kein zweites Mal. Von da an die goldene Ananas, die kann jemand anders gewinnen, die brauche ich nicht.
Was sind deine nächsten großen Projekte? Weil das sind ja schon offensichtlich recht langfristige Projekte, die du da angehst. Sowohl eben durchs Filmen, aber auch durch die weiten Reisen, durch die langen Strecken. Du hattest erzählt, dass du auf Badlands 365 Tage trainiert hast. Wie geht's weiter bei dir?
Ich fliege jetzt Ende des Monats fliege ich nach Amerika zu Unbound, also zum größten und wichtigsten Gravel-Rennen. Das ist im Grunde genommen eine Geschäftsreise für mich. Aber ich werde wahrscheinlich selber auch nochmal starten. Und dann das große Highlight ist im Grunde genommen nächstes Jahr für mich die Tour de White, also von Kanada nach Mexiko über die Rocky Mountains. Self-supported 4.500 Kilometer mit dem Mountainbike. Der Rekord liegt da bei 13 Tagen. Genau, das sind die Eckdaten.
Wie viele Höhenmeter?
Ich kann es dir gerade gar nicht genauso aus dem FF sagen. Aber das sind so die Sachen, die mich aktuell doch sehr, sehr triggern. Zumal mein liebster Dauerrivale, der Ulrich, auch ein Deutscher, der in Girona wohnt, dieses Jahr das Rennen schon bestreiten wird und ich das fürs nächste Jahr geplant habe und das jetzt mitbekommen habe, dass er dieses Jahr startet. Von da an, das triggert dann natürlich nochmal doppelt und genau, dementsprechend sind das so die Sachen, diese Rennen, also die benötigen unheimliche Vorbereitung und auch einen finanziellen, sehr, sehr hohen Aufwand und ich habe jetzt für mich gelernt, dass ich eigentlich weniger Rennen im Jahr fahren will, aber dann halt große Sachen machen möchte und mich nicht in so kleinen Sachen verlieren möchte. Obwohl dieses Jahr ist so voll, dass ich eh keine Kapazität mehr hätte.
Die Frage ist ja nur, mitschlafen oder ohne Schlafen, ne?
Ja, also in dem Fall, ich glaube, in dem Fall werde ich, also wenn ich das schaffe, 13 Tage am Stück ohne Schlaf auszukommen, dann bekomme ich irgendeinen großen Preis verliehen.
Ja, genau. Aber dann lass uns doch nochmal ein paar Daten zu deinem jetzigen Filmprojekt zu Endless. Du machst ja gerade die privaten kleinen, sehr schönen Screenings. Ich durfte ja hier in Köln auch dabei sein. Wie lange geht das noch? Wann ist das Ding endlich auf YouTube zugänglich?
Wir haben jetzt noch 2 Termine. Wir sind jetzt in Frankfurt und München noch. Ich glaube, Frankfurt sind sogar noch ein paar Tickets offen kommende Woche. München ist bereits komplett ausverkauft. Genau, und dann die genaue Veröffentlichung bei YouTube haben wir noch nicht hundertprozentig terminlich geplant. Ich arbeite gerade so ein bisschen an einem eigenen YouTube-Channel. Das heißt, wir haben ja bisher immer die Sachen, die wir gemacht haben, so ein bisschen über meinen Sponsor Rose ausgestrahlt, über deren Kanal. Und jetzt gehen wir so ein bisschen dahin über, dass wir sagen, okay, wir würden ganz gerne so ein bisschen YouTube-mäßig was machen. Das wäre jetzt so das erste Projekt damit. Ich vermute mal irgendwann Ende Mai, also kurz vor der USA-Reise, werden wir es wahrscheinlich bringen. Und genau, das ist so die Agenda, die wir auch aktuell dann auch vor uns haben.
Ja, auf jeden Fall sehenswert, solltet ihr euch alle zu Hause unbedingt antun. Ihr seht Grenzen bei Athlet, nicht Material, aber ihr seht vor allen Dingen auch fantastische Landschaftsaufnahmen und wirklich ganz andere Einblicke in Rennsport, als man das sonst so gewöhnt ist. Also das lohnt sich total.
Ja, vielen Dank erstmal für das Feedback. Ich meine, du hast den Film jetzt ja schon gesehen. Und alle, die das interessiert oder die zum Beispiel auch mal einen Trailer gucken wollen, also den YouTube-Channel gibt es inzwischen auch schon. Da ist der erste Trailer mal hochgeladen. Der heißt auch Endless. Also unter meinem Namen, Sebastian Breuer, findet man da auch bei YouTube ein bisschen was. Das kurz als Werbung in eigener Sache. Und sonst halt immer gerne bei Instagram. Da laden wir auch mal recht viel Videokram hoch, was wir so inzwischen machen. Und da gibt es auch mal so die Infos, wo wir was machen und wo man vielleicht auch mal irgendwie wieder eine Kinotour startet oder sowas in der Richtung.
Ja, ist für uns ein Vergnügen gewesen hier die letzten 70 Minuten mit dir, weil das wirklich großartige Facetten sind und du ja auch sehr viel von dir selbst preisgegeben hast. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Und sehr gerne weisen wir da natürlich auch in den Shownotes noch auf deine Projekte hin. Vielen Dank, Sebastian.
Vielen Dank euch beiden und einen schönen Tag euch.
Nee, Sepp muss ich sagen, ne? Sepp der eine, Seba Sepp, der andere, ja, Sepp aber und Seba. Beide in dieser wunderbaren Folge vom Teufelslappen. Vielen Dank.